Mein Vater war Bauer in der Türkei in so einem kleinen Dorf, was zu Turm gehört in der Türkei. Das liegt 3 Stunden vom Ankara entfernt. Ist eigentlich mitten in der Türkei. Und er stammt eigentlich von einer armen Familie. Und das Ziel war, ins Ausland gehen, ein paar Jahre arbeiten, zurückkommen, ein Haus bauen und einen Traktor kaufen. Und das war sein erster Ziel gewesen, was nachher nicht so ganz funktioniert hatte. Es war nicht so einfach, in 2, 3 Jahren zu arbeiten, genug zu sparen und wieder in die Türkei zu gehen. Und deswegen hat er uns alle rübergeholt, 1977. Er hat sich Deutschland so vorgestellt, dass es sehr einfach wäre, zu arbeiten und damit sehr viel Geld zu verdienen, was aber nicht der Fall war. Er hat gedacht, er würde ein Jahr arbeiten und dafür so viel Geld bekommen, dass er seine Familie in der Türkei retten könnte. Und das war nicht der Fall. An meinem Geburtsjahr ist er nach Deutschland gekommen. Nach 10 Jahren war er verstorben mit 26, ja, 26 müsste er gewesen sein. Ja, er hat sich das alles ganz einfach vorgestellt, war aber nicht der Fall. Die müssen erst mal ein paar Monate ohne Arbeit zurechtkommen. Hier in Deutschland, die sind in Heimen untergebracht worden mit anderen Verwandten. Ja, und das hat seine Zeit gebraucht, bis er es verstanden hat, dass es nicht so schnell gehen kann und dass er ohne seine Familie hier nicht weiterleben kann. Und hat den Entschluss gefasst, meine Mutter mit meiner älteren Schwester und mich nach Deutschland zu holen. Also in der Türkei kann ich mich an nichts erinnern, was meinen Vater betrifft. Weil er war ja nicht mit uns gewesen. Der hat nur 3, 4 Wochen im Jahr mit uns verbracht. Und das war bevor meinem 7. Lebensjahr. Deswegen kann ich mich so gut wie an gar nichts erinnern. Nur die Freude, als wir wussten, okay, da kommt mein Vater. Also nur diese Freude an dem Tag, da kann ich mich dran erinnern. Ansonsten nichts. In diesen Jahren war das immer ein großes Ereignis, wo 3, 4 Tage vorher Vorbereitungen getroffen waren und meine Onkels, Tanten, meine Großoma, Großvater, die waren ja alle an erster Linie. Also die Kinder kamen ja erst immer danach und wir haben immer aufgeregt auf ihn gewartet. Und als er da war, haben wir ihn an dem Tag fast so gut wie gar nicht gesehen, weil er zuerst bei der Oma, dann bei dem älteren Bruder und bis dahin waren wir schon eingeschlafen. Also das war immer so total spannend, aber eigentlich nichts mitbekommen von dem Vater. Als wir irgendwelche Veranstaltungen hatten, familiäre, dann waren halt die anderen Väter da. Dann hat man schon dieses gewisse Sehnsucht gehabt, aber im normalen Alltag nicht, weil wir waren so viele Kinder in dem Dorf und wir haben die meiste Zeit mit Spielen verbracht. Deswegen war kaum Zeit oder auch dieses Vaterbewusstsein war nicht da, habe ich so empfunden. Ich wusste nur, dass meine Mutter alles tun musste. Sie hat damals versucht, ein kleines Haus zu bauen und mein Vater war ja nicht da und sie hat eigentlich mit den Handwerkern zusammengearbeitet, immer geholfen und das war nicht üblich in diesen kleinen Dörfern, dass Frauen bei sowas mitwirken. Also das war ein bisschen komisch gewesen. Dann habe ich mir gedacht, okay, meine arme Mutter, die muss alles machen. Also ich kann mich nicht an Einzelheiten erinnern, aber ich weiß, dass sie abhängig war von ihm, weil er hat ja alle 2, 3 Monate Geld zu uns geschickt und wenn es mal später wurde, hatte sie sich Sorgen gemacht, warum ist es jetzt spät, bald haben wir nichts mehr. Diese Sorgen habe ich eher mitbekommen, als das Vermissen als ein Ehemann, das habe ich nicht mitbekommen, weil in diesem Dorf, wo wir zu Hause waren, waren alle Brüder in diesem Bereich alle zusammen. Das heißt, die hatten alle eigene Häuser, aber alle in einem Kreis, in so einer Art Hof, nicht eingeschlossen, aber mein Großvater hatte damals ein großes Stück Grundstück erworben und da haben alle Kinder drauf gebaut, die Söhne. Und dadurch war das wie so eine große Familie. Wir waren abends nicht alleine. Das heißt, die Frauen von meinen Onkels, die waren immer da, die Kinder da, meine Onkels da. Deswegen haben wir das nicht so mitbekommen, dass sie jetzt meinen Vater vermisst Hat sie bestimmt gemacht, aber wir als Kinder haben das nicht mitbekommen. Nur wenn es halt mit dem Geld knapp war, dann hat sie sich Sorgen gemacht. Und diese Sorgen haben wir schon gespürt damals. Beide haben das geplant. Beide wollten, dass einer von denen, weil damals war ja nicht klar gewesen. Beide haben sich angemeldet, das war auch damals so üblich. Und je nachdem, wer zuerst dran kam, kam nach Deutschland. Und bei uns war mein Vater halt, der aufgerufen wurde oder wo seine Reihe. Ich weiß nicht, wonach die was entschieden haben, nach dem Namen, nach dem Alter, nach Gesundheit, keine Ahnung, wie die das damals entschieden haben. So war von beiden Seiten der Wunsch, nach Ausland zu gehen und zu arbeiten. Meine Mutter ist sehr aufgeschlossen, eigentlich wie eine Freundin zu mir. Und sie ist für ihre Zeit sehr fortgeschritten mit ihren Gedanken. Die ist halt nicht so, das darf man nicht, das darf man nicht. Also sie hat eigentlich keine Grenzen. Sie hat uns auch immer gesagt, wenn ihr für euch was richtig hält, sollt ihr das auch machen, ohne an andere zu denken. Und das ist immer bei mir im Hinterkopf geblieben. Wenn man sich vorgenommen hat, wenn das einem richtig erscheint, sollte man den Schritt auch machen. Die Entscheidung kam von meiner Mutters Seite, dass unser Vater uns jetzt unbedingt nach Deutschland holen musste, weil sie hat es eingesehen, dass er nicht so schnell zurückkommen kann. Und einige andere Familienväter hatten auch ihre Familien zu sich genommen. Und das war halt ein Grund gewesen, wo meine Mutter gesagt hat, hier haben wir keine Zukunft, wir müssen auch ins Ausland. Und das war der entscheidende Grund gewesen für meinen Vater auch. Das war für uns ein schönes Gefühl, weil wir haben es nur gehört von anderen, dass es sehr schön ist, dass man da in Deutschland, genau, überhaupt im Ausland sehr schön ist. Das war ja ein unbekanntes, fremdes Land, was ich sehr interessant anhörte. Ich war 7 Jahre alt damals, hatte erst im ersten Schuljahr angefangen in der Türkei. Und wir waren sehr aufgeregt, dass wir ein anderes Land sehen, dass wir eine andere Kultur sehen, andere Kinder kennenlernen, weil in so einem kleinen Dorf ist man ja immer so begrenzt mit Freunde und mit den Möglichkeiten überhaupt. Zum Beispiel war ich bis zu dieser Zeit nie in einem Auto drin gewesen. Das war immer so was Schönes halt. Also man denkt sich, ich gehe ins Paradies irgendwie, wo man, was weiß ich, wie viele Spielzeuge haben kann und keine finanziellen Sorgen, schöne Kleider, schöne Schuhe, Puppen. Das war so interessant in der Zeit für uns als Kinder. Geträumt von einem schönen Land. Es war schön, wir hatten, also ich selber hatte zum ersten Mal das Gefühl, dass wir eine Familie waren, als wir in Deutschland, als wir hierhin kamen, 1977, weil ich hatte bewusst das erste Mal miterlebt, wie eine komplette Familie war, weil der Vater war ja nie da gewesen eigentlich. Damals waren wir zwei Geschwister, also ich, meine ältere Schwester, mein Vater und meine Mutter, die beiden anderen Geschwister, die sind hier in Deutschland geboren. Auf einmal waren wir eine Familie. Das war ein schönes Gefühl. Mein Vater war damals bei Ford beschäftigt, als Produktionshelfer. Das waren ja die meisten in der Zeit. Keiner hatte einen richtigen Beruf, kein richtiges Deutsch. Die wurden einfach an Fließbändern eingesetzt in der Produktion. Ich weiß nicht genau, was er gemacht hat damals. Man hat Türen eingesetzt, Stanzteile gefertigt, man war in der Malerei tätig, Karosserie, alles was mit einem Auto zu tun hat, haben die zusammengeschraubt oder halt gestanzt und gefertigt, zusammengebaut. Er hat sich nie beschwert in unserer Gegenwart. Ich glaube, es waren bessere Verhältnisse wie in der Türkei, weil die für die Arbeit auch dementsprechend belohnt worden sind, finanziell. Und wir kamen zurecht mit dem, was er allein verdient hatte. Ich denke schon, dass er zufrieden war. Meine Mutter war damals nicht berufstätig. Sie war eine Hausfrau. Damals war es auch nicht üblich gewesen, dass die Frauen arbeiten gingen, was sie später sehr bereut hatte. Weil mein Vater verstarb ja 1980 und auf einmal stand sie da. Sie hat ja vorher jemanden gehabt, der finanziell alles ermöglicht hatte. Und als er nicht mehr da war, dann stand sie da mit 4 Kindern. Keine Arbeit, kein Beruf, was sie erlernt hatte. Und das hat sie dann natürlich bereut, dass sie vorher keine Initiativen ergriffen hat, sich Arbeit zu suchen oder irgendwas zu lernen oder die deutsche Sprache zu lernen. Sie hat sich überhaupt keine Mühe gegeben, unbewusst keine Mühe gegeben. Mein Vater mit 2 älteren Brüdern und einem jüngeren Bruder, die haben eine 4-Zimmer-Wohnung gehabt in Nippes. Und jeder hat in einem Zimmer für sich sein Leben aufgebaut. Und die Küche haben alle 4 zusammen genutzt. So eine Wohngemeinschaft unter Brüdern hatten die sich aufgebaut, um Geld zu sparen, um nicht so viel Miete zu zahlen und, und. Und wir waren die Ersten, die nachgekommen sind in dieser Wohngemeinschaft. Wir hatten aber trotzdem nur ein Zimmer mit 4 Kindern und die Küche wurde gemeinsam genutzt. So haben wir gelebt, 3 Jahre, bis mein Vater starb. Also davor ist mein älterer Onkel schon ausgezogen, weil die Familie auch nachgekommen war nach uns. Dann wurde es einfach zu eng. Und als mein Vater starb, hat schon vorher angefangen, dass jeder sich was Neues gesucht hat. Entweder eine Etage höher oder gegenüber die Wohnung hat man versucht, für sich selber eine Wohnung zu finden. Und nachdem mein Vater starb, hatten wir halt 2 Zimmer statt eine. Und die anderen 2 Zimmer hatte meine Mutter untermietet, weil sie halt finanziell nicht so recht kam mit der Miete. Also 2 von meinen Cousins, eine hatte, die waren beide frisch verheiratet. Und die waren auch finanziell halt nicht in der Lage, sich eine Wohnung für sich alleine zu mieten. Ja, jeder hat in einem Zimmer gewohnt mit uns. Das war immer so eine Art Großfamilie. Und in dem Haus war bis auf eine Familie, alle 7 Familien von der gleichen Gegend in der Türkei. Und als die hier waren, haben die komplett leeres Haus gemietet und alle sich so eingeordnet. Aber die hatten immer die Türen aufgehabt von den Wohnungen, da war nie irgendwas verschlossen, weil das halt als große Familie galt. Jeder konnte jederzeit überall rein, ohne sich anzumelden und das war halt wie eine große Familie. Für die Kinder war es gut. Ich kann mir aber vorstellen, dass es für die Mütter sehr anstrengend war, weil die eigentlich so gut wie keine Privatzeit für sich hatten, weil immer jeder überall sein konnte. Wir sind dann auch in Nippes in die gleiche Grundschule wie alle anderen verwandten Kinder, je nachdem wie alt man war. Und das war halt eine sehr schöne Zeit für uns, bis halt der Vater gestorben ist. Dann war das so ein Tief nachher, weil wir auf einmal da standen, ohne alles, auf die Hilfe vom Staat angewiesen waren. Da war halt meine Mutter sehr stolz gewesen. Sie wollte nicht so einfach akzeptieren, dass sie von Sozialhilfe leben musste. Weil Witwenrente, Waisenrente, das hat so eine Zeit gebraucht, bis alle Formalitäten erledigt waren, um die 2 Jahre. Und in diesen 2 Jahren haben wir von der Sozialhilfe gelebt. Dann wussten wir haben nicht genug, wir müssen überall aufpassen. Auf einmal waren wir von der Kindheit, also ich und meine ältere Schwester, auf einmal erwachsen. Wir mussten erwachsen werden. Ich war damals 10, meine ältere Schwester 12. Ich glaube, sie hat die meiste Arbeit im Haushalt übernommen, weil meine Mutter, die hat versucht zu arbeiten, auch wenn es nur Putzstelle war oder Küchenhilfe oder was sie alles bekommen hat. Ja, und dann war man auf einmal auf sich selber gestellt und das war nicht so schön, weil die anderen Kinder in den anderen Familien, die hatten es ja alle viel besser gehabt. Die brauchten nicht auf ihre Geschwister aufzupassen, weil die Mutter nicht da war. Ja, als Kind, wenn man seinen Vater erst seit 3 Jahren kennt und dann auf einmal ihn wieder verliert, ist es sehr schlimm. Man kann es nicht begreifen. Man denkt, er ist eigentlich nicht tot, der kommt irgendwann wieder ins Haus, weil wir haben ihn auch nicht gesehen, wie er beerdigt worden ist. Meine Mutter wollte es nicht, dass wir da mitgehen in die Türkei. Und für ein Kind in dem Alter ist es wirklich schlimm. Man kann es nicht begreifen, man denkt, er kommt wieder und alles wird gut. Oder wenn man auf der Straße jemanden von hinten gesehen hat, der so ähnlich war wie der Vater, dann hat man gedacht, okay, das ist ja bestimmt. Manchmal sind wir auch zu ihm hingelaufen und so geguckt. Also ist schon traurig. Also es hieß, es ist eine Erbkrankheit von der Familie, weil zwei weitere Onkels, die älter waren als mein Vater, aber auch sehr jung gestorben sind. Also auch gleiche Symptome von einer Minute auf die andere, einfach ein Hirnschlag, innerliche Gehirnblutung. Auf einmal waren die halt tot, von einer Stunde zu der nächsten, ohne ein Warnzeichen, ohne ein Vorzeichen. Der kam von der Arbeit, hat gegessen, war fröhlich mit der Familie und auf einmal war er nicht mehr da. Also er ist unterwegs schon gestorben, bevor man ihn ins Krankenhaus brachte. Wir waren froh, dass wir in der Zeit schon hier waren, weil wenn das Gleiche uns in der Türkei passiert wäre, wären wir sehr, sehr schlimm dran. Kein Staat hinterm Rücken, der einem in solchen Fällen hilft, der sagt, okay, Sie haben jetzt Witwenrente, wenn es nicht ausreicht, kriegen Sie Hilfe vom Staat, zum Beispiel Sozialhilfe, zum Beispiel Wohngeld. Das alles hätte in der Türkei nicht gegeben. Und als Frau in diesem kleinen Ort, wo wir vorher gelebt haben, zu arbeiten, ist unmöglich. Es gibt einfach keine Arbeit, wo eine Frau arbeiten könnte und damit ihre Kinder ernähren könnte. Also deswegen waren wir sehr glücklich in der Situation, dass wir überhaupt in Deutschland waren. Also wir haben in der Zeit, auch meine Mutter hat nie gedacht, zurück in die Türkei zu gehen. Also es hat diese von einer Minute auf die andere oder von einem Tag auf den anderen Tag erwachsen zu sein, das hatte mit meiner Mutter zu tun, weil die war ja eigentlich immer zu Hause, wenn wir aus der Schule kamen, wenn wir zur Schule gingen, da war ja immer jemand zu Hause. Und das war ja nicht mehr der Fall. Ich hatte noch zwei jüngere Geschwister, eine 4 und der Bruder 5. Dann hat man einfach dieses Schutzgefühl gegenüber den Kleineren, den Jüngeren. Und da ist es nichts mehr mit rausgehen, ohne nachzudenken, was zu Hause ist, ob die gut versorgt sind oder nicht. Einfach so, ohne Gedanken zu spielen, das war nicht mehr der Fall. Man hat versucht, halt der Mutter zu helfen, soweit es geht. Egal, ob es an Sprachkenntnissen mangelte, wenn sie irgendwas in den Behörden zu tun hatte, musste ich oder meine ältere Schwester immer mit, weil sie kein Wort Deutsch sprach damals. Diese ganzen Geschichten, der ganze Umfeld macht einen auf einmal erwachsen oder zwingt einen, erwachsen zu werden. Also ich habe ja auch sehr früh geheiratet. Ich hatte ja keinen richtigen Beruf oder sowas Ähnliches in der Zeit, wo ich geheiratet habe. Aber ich hatte immer im Hinterkopf, du musst auf den eigenen Füßen stehen. Was ist, wenn dein Mann auf einmal nicht da ist? Dann stehst du genauso da wie damals deine Mutter. Sowohl meine ältere Schwester und auch ich, wir haben sehr früh geheiratet. Also ich mit 15, meine ältere Schwester auch in dem Alter. Meine Mutter, die war ein bisschen ängstlich. Die hat immer gedacht, mein Mädchen kann was passieren. Ich muss sie irgendwie beschützen, dafür sorgen, dass sie eine Familie gründen. Und ich meine, wir sind nicht gezwungenerweise verheiratet. Wir wollten das auch in der Zeit, in dieser Zeit, weil als Kind denkst du, okay, du heiratest, es ist was Schönes, du hast ein Brautkleid an, hast eine große Feier und so, ist einem nicht bewusst, was dahinter steckt, hinter einer Heirat. Und meine Mutter wollte uns schnell wie möglich in Schutz der Ehemänner geben. Ich musste allerdings noch die 10. Klasse machen, weil ich keine 16 war. Und deswegen habe ich noch ein weiteres Jahr die Schule besucht nach der Ehe. Und danach, also in der Zeit hat mein Mann schon angefangen, Maschinenbau zu studieren. Irgendeiner von uns musste arbeiten, weil es finanziell nicht hinkam. Und dann habe ich mir gedacht, okay, der hat ja schon angefangen zu studieren. Du hast ja erst den Abschluss 10. Klasse gemacht. Lass ihn erstmal studieren. Wenn er fertig ist und Arbeit gefunden hat, dann kannst du anfangen, für dich selber was aufzubauen. Und genauso ist es passiert. Ich bin arbeiten gewesen als Montagehelferin. Da werden irgendwelche Teile zusammengebaut. In meinem Falle waren es so Schaltgeräte. Man nennt die auch Relais. Also die werden zwischen Motoren und halt Maschinen geschaltet, damit bei einem Kurzschluss die Motoren nicht beschädigt wurden. Das waren zum Teil vollautomatische Anlagen, zum Teil Einzelarbeitsplätze, wo man halt Teile zusammengebaut hat. Und diese Tätigkeit habe ich so lange ausgeübt, bis mein Mann mit seinem Studium fertig wurde. Fast 4 Jahre. Ja, und in der Zeit war auch schon unser Sohn geboren. Und als mein Mann dann fertig wurde und einen Job hatte, habe ich mir gedacht, okay, jetzt bist du dran, jetzt musst du irgendwas machen. Und ich hatte sehr viel Spaß dran gehabt an dieser Arbeit als Montagehelferin. Wenn es irgendwelche Störungen an den Maschinen gab, habe ich immer normale Montagehelfer gehen hin und rufen jemanden, der das beseitigt, und die stehen einfach so daneben. Und bei mir war es immer der Fall, warum hat diese Maschine wieder eine Störung? Da muss doch irgendwas sein. Da bin ich immer hinterher und geguckt und zum Teil auch selber repariert in der Zeit. Habe ich meine Stärken in diesem technischen Bereich entdeckt. Also ich war damals 19 Jahre alt. Da ich in dieser Firma mich sehr wohl gefühlt habe und auch sehr, sehr viele Verbesserungsvorschläge an den Maschinen gemacht hatte damals, kam die Idee, dort eine Ausbildung zu machen. Und mit dieser Idee bin ich zu dem damaligen Abteilungsmeister hin. Der meinte, okay, Sie machen sowieso so viele Vorschläge, Verbesserungsvorschläge für unsere Produktion. Wir glauben, dass Sie auch was schaffen könnten, einen Beruf erlernen könnten. Ja, und dann habe ich meine Ausbildung bei dieser Firma angefangen. Industriemechanikerin. Man hat mich als Facharbeiterin auch übernommen bei dieser Firma und durfte halt vollautomatische Anlagen bedienen und reparieren. Das habe ich gemacht, fast 3 Jahre. Danach habe ich mir gedacht, nee, jetzt wird es langsam langweilig. Du wirst auch nicht dein lebenslang Produktionsstraßen oder Maschinen reparieren. Und so bin ich auf die Idee gekommen, mich weiterzubilden. Und wenn man eine Ausbildung hatte und 3 Jahre Berufserfahrung, dann konnte man den Maschinenbautechniker machen in der Abendschule, weil ich ja tagsüber arbeiten musste und ein Kind hatte, dann habe ich mich dort angemeldet. Ja, und nach den ersten 2 Jahren Abendsform war das sehr, sehr stressig gewesen, weil ich musste 2 Schichten arbeiten, jeden Samstag die Schule besuchen, auf die Prüfung vorbereiten, hatte zusätzlich noch ein Kind, Haushalt, wie in den türkischen Familien auch sehr üblich ist, wo ich auch sehr froh bin, viel Besuch gehabt. Und dann habe ich mir gedacht, nein, das muss nicht sein, so viel Stress muss nicht sein. Die Schule wollte ich nicht aufgeben, die Arbeit auch nicht. Habe ich mit den Abteilungsleitern damals so vereinbart, dass ich 1 Jahr unbezahlten Urlaub bekomme, damit ich die Tagesform besuchen kann. Das hat auch ganz gut geklappt in der Zeit. Also habe ich meine Technikerausbildung zu Entwicklungsverfahren, Maschinenbau, innerhalb von 3 Jahren abgeschlossen. So, dann stand ich wieder da. Was machst du jetzt? Ich wurde von der gleichen Firma, Klöckner Müller, wieder weiter beschäftigt, aber nur im Rahmen eines Projektes, was nur 6 Monate dauert. Das war eine Zusammenstellung von einer Zweitfertigung in China. Da wurde die Produktion als zweite Produktionsstätte in China aufgebaut. Nach diesen 6 Monaten sollte ich meine alte Tätigkeit als Industriemechanikerin wieder aufnehmen. Dann habe ich mir gedacht, nee, das kann doch nicht wahr sein. Du hast so viel Stress gemacht, so viel erreicht und jetzt sollst du als Platzhalter irgendwo wieder positioniert werden. Ja, und das wollte ich nicht und habe nach 10-jähriger Betriebszugehörigkeit einfach gekündigt. Von einer Stunde auf die andere. Und war dann natürlich wieder auf der Suche als Konstrukteur. Bin dann in einer Porzer-Firma runtergekommen, was Gage hieß. Das ist so eine Firma, was Autowerkstätte plant, auch weltweit, also nicht nur in Deutschland. Das hörte sich sehr interessant an. Und da wurde ich direkt als Projektleiterin eingestellt. Das war ganz schön. Nur mit der Zeit, nachdem die Probezeit vorbei war, nachdem ich einen festen Vertrag hatte, ging es nicht mehr, weil ich musste sehr viel verreisen. Ich hatte einen Sohn, der war gerade in der Grundschule gewesen. Und das ging einfach nicht. Das war immer noch in der Grundschule, ich glaube 9 oder 10. Ja, dann habe ich diesen Job gekündigt von mir aus, weil es nicht mehr machbar war. Da war ich einmal in Frankreich, England, Türkei und das habe ich nicht mehr hingekriegt mit der Familie. Als Mutter da zu sein, als Hausfrau da zu sein und so viel zu verreisen, das funktionierte nicht. Das ist ja eigentlich ein Männerberuf. wo viele Chefs eigentlich nicht denken konnten, dass eine Frau als Konstrukteurin genauso gut sein kann wie ein Mann. Also da hatte ich mit einigen Firmen, wo ich mich beworben habe, innerhalb von 2-3 Tagen meine Bewerbungsunterlagen wiederbekommen und da haben die noch nicht mal reingeguckt. Ich wurde immer als Herr Saal angeschrieben, weil ich weiß nicht, also manchmal gab es Probleme, aber wenn erstmal diese Möglichkeit war, sich vorzustellen oder einige Problemlösungen zu erklären oder irgendwie denen was vorführen zu können, danach war es immer eigentlich sehr leicht gewesen. Wenn die erstmal sehen, okay, die Frau kann was, die können wir gebrauchen, es ist immer eigentlich ganz gut gelaufen. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, dass einige eingesessene Konstrukteure oder Chefs was gegen Frauen und Technik hatten. Überall, wo ich mich beworben hatte, war ich immer die einzige Frau, die sich für diese Stelle beworben hat. Je nachdem, wie der Gegenüber war, die Einstellung, hat man sehr schwer, dort reinzukommen. Ich habe 2-mal Glück gehabt, einmal bei dieser Porzer-Firma, dass der Chef nicht so war, und auch in diesem Ingenieurbüro, weil die auch Wert auf junge Talente, auf junge Mitarbeiter Wert draufgelegt haben. Ich habe nicht dieses Gefühl gehabt, dass ich irgendwie benachteiligt wurde, weil ich eine Türkin war. Eher, weil ich eine Frau in diesem Berufszweig drin war. Ich habe auch nicht dieses Gefühl, dass man als Türkin, egal was man macht, irgendwie benachteiligt wird. Es sei denn, die Leistung stimmt nicht. Dass man sagt, okay, vielleicht, weil sie die Sprache nicht so beherrscht oder weil sie Probleme damit hat, aber ich habe bis jetzt nie negative Erfahrungen damit gemacht. Dann war es so, diese Firma, Ingenieurfirma Bertrand, hat uns geschult in bestimmten, eigentlich nur in einem Bereich, und zwar CAD. Es gibt dieses IDS-Programm, womit man Autoteile entwickelt am Bildschirm. Da haben die uns intensiv geschult und danach eigentlich direkt bei Ford Werke reingeschmissen. So wie ins kalte Wasser. Hier, mach mal, bewirk mal in diesem Projekt. Ja, und dann versucht man natürlich auf einmal in einem Projekt mitzuwirken. Das war am Anfang ziemlich schwierig gewesen, weil es auch die Sprache war, die mir Probleme machte, weil Ford arbeitet ja global. Das heißt, allerlei internationale Leute bewirken in diesem Projekt mit und die einheitliche Sprache ist Englisch. So, und dann steht man einfach da mit also Schulkenntnissen Englisch. Damit kann man wirklich nicht viel anfangen. Aber Gott sei Dank hat es nicht lange gedauert. Innerhalb von ein paar Monaten war ich integriert und war auch so ein bisschen dieser englischen Sprache mächtig, weil ich das Glück hatte, in eine Gruppe reinzukommen, wo auch Engländer mitgearbeitet haben. Weil das ist ja technisches Englisch. Man versucht, ein Problem zu erklären, sodass alle anderen in der Runde es auch verstehen. Also ich war ja damals bei diesem Ingenieurbüro tätig und nach einem Jahr habe ich mir gedacht, warum bist du eigentlich fest eingestellt? Du machst ja eh alles alleine. Warum machst du dich nicht selbstständig? Da kam die Idee mit der Selbstständigkeit. Und ich bin einfach zu diesem Ingenieurbüro und habe gekündigt und meine Selbstständigkeit angemeldet, also Gewerbe angemeldet, als Konstrukteurin selbstständig arbeiten zu können. Und habe auch Glück gehabt, dass ich direkt einen Auftrag von einem Zulieferer bekommen habe. Und ich durfte dann die Bremsverbindung für den Focus, der jetzt neu auf dem Markt ist, für Ford zu entwickeln. Das habe ich auch gemacht, 3 Jahre lang als selbstständige Konstrukteurin. Und das ging bis Ende 2003. Und bevor mein Auftrag zu Ende war, habe ich den nächsten Auftrag bekommen für Mondeo. Und der soll jetzt anscheinend bis Ende 2007 gehen. Ford hat bei mir einen besonderen Platz. Natürlich, weil der Vater dort tätig war. Und wenn man bedenkt, dass er geholt worden ist, um irgendwelche Tätigkeit zu machen und am Fließband gearbeitet hat und die Tochter jetzt in der Entwicklung tätig ist und auch noch als selbstständige Konstrukteurin, dann hat man schon das Gefühl, okay, die erste Generation hat zwar nicht so gute Tätigkeiten gehabt, aber die haben den Grundstein gelegt für uns, dass wir uns weiterbilden, dass wir in Deutschland weiterkommen. Ich bin eigentlich stolz auf mich. Aber ich habe auch nicht diesen Gedanken, dass es jetzt heißt, okay, jetzt bist du eine Konstrukteurin, jetzt ist Ende. Das Gefühl habe ich jetzt immer noch nicht erreicht. Das heißt, nach 4 Jahren, wenn man 4 Jahre nur in einem engen Bereich wie Bremsen tätig ist, dann denkt man, also ist wieder diese Frage, diese berühmte Frage, was ich mir immer wieder vorstelle nach bestimmten Jahren, war das alles? Was kommt als nächstes? Du wirst doch nicht immer in dieser Abteilung hängen bleiben. Und ich glaube, das wird auch ein Grund dafür sein, dass ich im nächsten Projekt ganz bestimmt nicht wieder für Bremsen arbeiten werde, sondern für einen anderen Bereich, vielleicht Body oder Tank oder irgendwas, was mich herausfordert. Man verdient sehr gut als selbstständige Konstrukteurin. Was ich nicht behaupten kann mit den Festangestellten bei Ingenieurbüros. Also ist schon ein krasser Unterschied. Natürlich hat man auch die Risiken als Selbstständige. Das heißt, wenn man Urlaub hat, wenn man krank ist, wenn man aus irgendeinem Grund den Auftrag verliert, dann ist man auf sich selbst angewiesen. Da ist keine Firma, die hinter dir steht und sagt, okay, sie sind krank, wir zahlen ihren Lohn weiter oder sie haben Urlaub oder ihre Krankenkasse, Rente und so. Da muss man überall selber dafür sorgen. Aber im Endeffekt steht man besser da, als wenn man fest irgendwo arbeiten müsste. Also wenn ich über meine Eltern denke, über meine eigene Kindheit denke, über meinen Werdegang mit 15 zu heiraten, Kind zu bekommen und dann versuchen, irgendwas zu erreichen. Also wenn mir das vor 15 Jahren jemand erzählt hätte, hätte ich es nicht geglaubt, dass man das machen kann. Aber ich habe es geschafft. Also ich denke, ich habe Glück gehabt, aber auch viel selber geschafft. Meine Mutter, die ist sehr stolz. Die versucht jedes Mal, es auszudrücken. Und die meint auch, ich habe euch immer gesagt, versucht auf euren eigenen Füßen zu stehen, seid nicht so wie ich. Und ich glaube, sie hat das Gefühl, dass ich die Einzige bin, die das auch verfolgt hat oder so gelebt hat, wie sie uns mitgegeben hat. Also wenn ich so zurückblicke, bereue ich eigentlich, dass ich es zu früh geheiratet habe. Dass ich dieses ganze Stress hatte mit Familie, Kind, irgendwas Berufliches aufzubauen. Das ist wirklich sehr, sehr schwer, sehr, sehr stressig. Wenn ich nochmal die Wahl hätte, hätte ich sehr wahrscheinlich den gleichen Mann wieder geheiratet, aber ich hätte es später gemacht. Erst einen Beruf erlernt oder studiert und dann an eine Ehe gedacht. Das ist der einzige Punkt, wo ich denke, das hätte nicht so sein müssen. Türkei ist für mich ein reines Ferienort. Im Moment denke ich so. Kann sein, dass ich in 10 Jahren anders denke, dass ich mehr dort leben möchte. Aber als erster Wohnort und auch freiwillig gewählter Wohnort ist bei mir Deutschland, weil ich habe eigentlich alles hier erlebt. Das, was ich in der Türkei erlebt hatte, kann ich mich kaum daran erinnern. Für mich ist meine Heimat eigentlich Deutschland. Als Kind hatte ich ein paar Mal, also des Öfteren, dieses Gefühl gehabt von Fremdheit. Dass man in einem fremden Land ist, dass man nicht so willkommen ist wie jetzt. Weil damals war ja auch diese Welle Rassismus, das waren ja diese 80er Jahre, wo man gehänselt worden ist, zum Teil, du Ausländer und versuchst du hier und immer diese bösartigen Sprüche. Gott sei Dank ist es jetzt nicht der Fall und ich fühle mich überhaupt nicht als Außenseiter hier in Deutschland, auch nicht als Ausländer. Mag sein, dass die Sprache nicht 100% perfekt ist, aber ich kenne keine negativen Ausdrücke oder von unseren Nachbarn, vom Umfeld, von meinem Arbeitsplatz. Also wenn man das von außen sieht, ist es wirklich so, dass man uns in diese Mittelschicht einordnet. Aber ich selber sehe ich mich nicht so in der Mittelschicht. finanziell vielleicht, aber ich sehe mich nicht so, dass ich sage, okay, du willst nichts mehr mit den anderen zu tun haben, oder ich sehe mich auch nicht so vermögend, sind wir auch nicht. Alles, was wir machen, wird mit Krediten finanziert und vielleicht, ja, die anderen können kaum noch Kredite bekommen. Man hat es etwas leichter, weil man die materiellen, die finanziellen Möglichkeiten hat, was zu machen. Aber dadurch fühle ich mich nicht als was Besseres, wenn ich jetzt meine Arbeit verlieren würde, meinen Auftrag verlieren würde. Es würde mir vielleicht schwerfallen, den Schritt beruflich zu tun, aber nicht finanziell. Ich würde auch die andere Arbeit, was ich vorher für weniger Geld gemacht habe, wieder machen. Und deswegen, auch wenn ich helfen kann, ich versuche so viel wie möglich zu helfen, auch finanziell. Auch wenn ich in der Türkei bin oder habe die Möglichkeit durchs Fernseher, wenn ich irgendwas höre, wenn Familien in Not sind, Kinder in Not sind. Meine schwache Stelle ist ja immer Kinder in Not. Das ist immer so ein Brennpunkt bei mir. Dann versuche ich so viel wie ich kann zu helfen, weil ich weiß, wie ein Kind in Not sein kann, auch wenn es nicht so krass ist wie in die Kinder in Afrika oder die Kinder, die nichts zum Essen haben. Aber ich weiß, dass die Kinder nichts dafür können, und da versuche ich immer wieder, egal wie viel, egal was, egal wann, immer zu helfen. Und deswegen, also ich habe meine Vergangenheit nicht vergessen.